In diesem Teil möchte ich auf das Thema weiter eingehen, wie dann unsere Kommunikation verbessert werden kann. Es gibt sicherlich verschiedene Antworten und verschiedene Wege oder auch verschiedene Techniken. Aber ich möchte, um es ganz einfacher zu machen, über zwei grundsätzliche Dinge hier besprechen. Zum Ersten, damit unsere Kommunikation verbessert werden kann, müssen wir an einer Haltung arbeiten. Verstehen zu wollen, vor dem Verstanden werden zu wollen. Darf ich das Gebet von Franz von Assisi hier noch einmal vorlesen und darüber etwas Gedanken machen? Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, da wo man sich hasst, dass ich verzeihe, da wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, Glauben wecke, wo der Zweifel herrscht. Herr, lass mich mehr danach trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn, wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Natürlich ist es mir klar, das ist so ein ungeheuer hohes Gebet, hohe Schule. Dennoch ist sehr hilfreich, so ein Gebet zu meditieren, beziehungsweise auch uns daran zu erinnern, dass es einen solchen jungen Jesu gab, der wortwörtlich nach dem Evangelium leben wollte und dieses Gebet gebetet hat. Natürlich bin ich nicht Katholik. Und ja, zur Zeit von Franz von Assisi gab es noch keinen Protestanten. Aber dieses Gebet ist sehr ansprechend. Nun, verstehen zu wollen, vor dem Verstanden werden zu wollen, das ist natürlich nicht einfach. Aber wenn irgendwo diese Arbeit an dieser Haltung mit unserem ganzen persönlichen Einsatz von Gott belohnt wird, indem unsere Beziehung heilen kann, unsere Kommunikation auch verbessert werden kann, dann glaube ich, dass es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen. Aber dazu gehört einmal, dass wir unsere Fähigkeit zum Zuhören wachsen lassen müssen. Aber was bedeutet so ein mit dem Herzen zuhören? Wir haben von diesen vier Ohren vorhin nach dem Schild von Thun hier gehört. Um gut und mit dem Herzen zuhören zu können, machen wir diese vier Ohren mobil. Während der Unterhaltung, des Gesprächs, machen wir uns klar, was wird hier als Sachverhalt gesprochen? Was wird gesagt hier? Und bevor wir emotional schon reagieren, arbeiten wir an uns, das zu hören, was gesagt wird. Und dann, was soll ich tun und denken und fühlen aufgrund dieser Mitteilung? Was will derjenige, dass ich tue, denke oder fühle? Auch die weitere Frage, wen glaubt er vor sich zu haben? Die Art und Weise, wie er mich anspricht, ist das respektvoll? Da kommt es aus der Angst oder kommt es aus der Überheblichkeit von dem anderen? Und dann, ja, was für ein Mensch habe ich vor mir, der mit mir so spricht? Woher kommt er? Aus welchem Hintergrund? Ich meine nicht Familienhintergrund, sondern gedanklicher Hintergrund kommt er, um das mit mir zu besprechen oder um es zu mir zu sagen. Diese vier Ohren müssen mobilisiert werden, damit wir erst recht verstehen können, was der andere zu uns zu sagen hat. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass nicht immer derjenige, der vor uns steht, ehrlich und effektiv sich offenbart. Nicht unbedingt das, was er sagt, wirklich das ist. Das müssen wir auch bedenken. Und wenn Sie den Eindruck haben, hier gibt es irgendwelche Diskrepanz, der Mensch möchte eigentlich etwas anderes sagen oder etwas weiteres sagen, wenn Sie den Eindruck haben, dann fragen Sie diesen Menschen zurück. Ja, meinst du damit eigentlich das zu sagen? Das möchtest du sagen? Oder ich habe den Eindruck, als ob du zu mir eigentlich über etwas anderes sagen möchtest, als das, was du so sagst. Stimmt es? Wenn Sie aber keine Ahnung haben oder wenn Sie die Befürchtung haben, dass Ihre Annahme ist vielleicht zu fantasievoll, dann fragen Sie den Menschen einfach zurück, was meinst du damit? Ja, ich möchte dich besser verstehen. Bitte sag mir, damit ich dich wirklich verstehe. Solche Rückfrage kann auch die gespannte Atmosphäre manches Mal sehr erleichtern, sehr entspannen. Denn derjenige, der irgendwas mitteilen will, wenn ihm die Freiheit gegeben wird, wirklich sagen zu können, was er sagen möchte. Dann kann er auch vielleicht diese effektive Selbstoffenbarung auch machen. Sehr oft heftige und angriffslustige Anklage oder Beschwerde kommt er aus der Angst, nicht nur von dem Ärger. Und wenn diese Angst, nicht wahr, zum Thema gemacht wird, dann kann man damit viel eher umgehen als eine verschlüsselte Botschaft. So ein mit dem Herzen zuhören und den Sprecher dazu zu animieren, dass er angstfreier sich ausdrücken kann. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Aber während wir dann als Zuhörer mit unseren Gefühlen zu kämpfen haben, dann müssen wir zum zweiten Punkt kommen. Darf ich die das letzte Bild, ja, bitten, ihr unteres Bild. Ja. Die Umstände können nach wie vor in uns starke Emotionen erregen und hervorrufen. Aber wenn wir von diesem Prinzip ausgehen, verstehen wollen, bevor verstanden werden wollen, dann müssen wir diese Umstände und unsere Reaktion einmal auseinander trennen oder eine Spalt zwischen diesem Umständenteil und dem Reaktionsteil erreichen. Eine längere Reaktionszeit, also uns erlauben. Diese Freiheit, eher rationale Entscheidung zu treffen, wie wir darauf oder auf diese Botschaft reagieren sollen. Das trägt zu einer verbesserten Kommunikation wesentlich bei. Ich habe immer wieder erlebt bei vielen Ehegesprächen, wenn die Emotionalität stückweise zurückweicht, dann fangen diese streitenden Eheleute wieder an. Besser, ja, aufeinander zuzuhören. Und diese starke und überstarke Emotionalität, sei es von der Frau kommt oder von dem Mann kommt, das macht diese Beziehung und auch Kommunikation grundsätzlich so kaputt. Aber es ist nicht einfach, ich sage es Ihnen, es ist wirklich nicht einfach, an diesem Punkt zu arbeiten. Und so wie ich schon wiederholt sagte, es erfordert den ganzen Einsatz von uns, um diese Freiheit zu erlangen, eher rationale Entscheidung zu treffen, wie wir auf diese Umstände besser reagieren sollen. Das lohnt sich. Wenn es uns gelingt und Stück auch gelingt, dann kann die gespannte Atmosphäre Stück eine Entspannung erfahren, sodass man wieder miteinander im Gespräch bleiben kann, ohne über Apfel und Apfelsine zu sprechen. Dazu ist sicherlich eine Selbstreflexion notwendig, wobei diese mit vier Ohren zu hören dazu gehört. Was sagt der vor mir sitzt und spricht? Was will er, dass ich tue, denke oder fühle? Ja, kommt er von oben herab zu mir oder von unten zu mir aus Angst? Wie Und was hält er von mir? Und was soll ich von ihm halten? Was ist seine Wirklichkeit? Was will er wirklich sagen? Und wo steht er wirklich, diese Selbstoffenbarung? Darüber, über solche vier Fragen zu reflektieren, gehört auch zu dieser Fähigkeit, Freiheit, rationale Entscheidungen zu treffen. Das nächste ist kreative Vorstellung zur Konfliktbewältigung, wenn schon diese Beziehung konfliktreich geworden ist. Das bedeutet nicht hier unbedingt, dass es einen Sieger und einen Verlierer gibt in diesem konfliktreichen Zustand, sondern dass man sich Gedanken macht, gibt es vielleicht noch eine oder vielleicht die letzte Möglichkeit, wo wir beide gewinnen können, beide Gewinner sein können. Wenn es so eine Möglichkeit gibt, dass beide Gewinner sein können, wobei dann einer, der sich darüber Gedanken macht, auch Kompromiss irgendwo schließen muss. Warum soll man nicht den ersten Schritt tun? Also, ich wärme noch einmal den alten Kaffee auf, für diejenigen, die gestern hier waren. Stellen Sie sich vor, dass ich wieder ein anderes Ehepaar in meiner Beratung habe. Sie haben auch miteinander Kommunikationsschwierigkeiten. Nun, dieses Ehepaar hat in 2 Wochen einen Urlaub, beziehungsweise ihr Mann hat einen Urlaub, wohlverdienten Urlaub. Und zufällig spricht sie von diesem bevorstehenden Urlaub. Und sie sagte, ja, in 2 Wochen haben wir Urlaub. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dann meine kranke Mutter besuche. Und sie wohnt etwas weit von uns und ich kann sie nicht immer besuchen. Und das ist die beste Gelegenheit, dass ich sie besuchen kann. Und ich möchte meine jüngere Schwester entlasten, die in ihrer Nähe wohnt. Und sie kümmert sich um die kranke Mutter ständig. Und meine Mutter möchte mich auch sicher sehen und ich möchte sie auch sehen. Dann fiel ihr Mann vom Stuhl. Was? Darüber hast du mit mir gar nicht gesprochen. Und ich habe schon etwas anderes geplant. Und meine Kinder oder unsere Kinder wurden ja mit mir über Zelten und auch an Fischen gehen. Und ich habe uns schon angemeldet irgendwo in einem Campingplatz. Dann darauf reagierte die Frau, du denkst immer an dich. Du denkst nie an mich. Du weißt doch, wie lange meine Mutter krank ist. Und wenn du mich lieben würdest, dann würdest du auch an mich denken. Schon ziemlich heftige Emotion kommt hier. Und antwortet dieser Mann typischerweise, du auch. Du denkst nur an dich. Nur nie denkst du an mich. Dann spricht man hier schon über Apfel und Apfelsinen. Nachdem diese heiße Diskussion einmal etwas zur Ruhe gekommen ist, weil man keine neuen Geschosse mehr hat, werfe ich dann eine Frage ein. Ja, gibt es hier für Sie irgendeine Möglichkeit, dass Sie beide gewinnen können und keiner als Verlierer nicht wahr, von dem Feld ziehen muss? Der Mann sagte, ja, wenn Sie so sagen, ja, ich weiß, dass es noch einen anderen Campingplatz auch in der Nähe von meiner Schwiegermutter da ist. Und ja, es ist zwar nicht, was ich gedacht habe, aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit. Dann kam meine Frau von dort aus jeden Tag zu meiner Schwiegermutter fahren und sie kann ihre Mutter besuchen. Und wir sind auch nicht total getrennt und ich kann auch mit meinen Kindern genau dasselbe tun. Vielleicht kann ich mich schon dort abmelden und mich danach erkundigen, ob es noch freier Platz da ist. Und ich verstehe, dass meine Mutter, meine Frau sich über ihre Mutter Sorgen macht und dass sie sich gerne um sie auch kümmern möchte. Ich verstehe auch, dass sie ihre Schwester entlasten möchte. Dann antwortete die Frau, sie fühlte sich ja verstanden, nicht wahr? Ich verstehe auch meinen Mann, dass er auch Urlaub haben möchte und sich entspannen möchte und dass er das auch nicht mehr genießen möchte mit unseren Kindern, denn unsere Kinder haben auch kaum deren Vater. Ich verstehe das auch, dass er auch es gut haben soll. Dann fühlte er sich auch verstanden. Ja, gut, dann machen wir so, nicht wahr? Und diese Frau sagte, ja, okay, ich werde vielleicht die ersten 2 Wochen so intensiv mich um meine Mutter kümmern. Und vielleicht abends kann ich ja wieder nach Hause zurück, nicht nach Hause, sondern zum Campingplatz zurückfahren. Und den anderen 2 Wochen, dann kann ich mich euch ganz widmen. Wenn es immer so ginge, dann ist es wunderbar. So denke ich mir auch. Aber als Prinzip, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, in einer scheinbar trostlosen Situation, dass beide irgendeiner Weise gewinnen könnten. Eine kreative Vorstellung über die Konfliktlösung wäre auch daran, um eher eine rationale Entscheidung zu treffen. Aber so eine Lösungsmöglichkeit muss von unserem gesunden Gewissen vertreten werden, dass es keine Manipulation ist, sondern von ganzem Herzen, dass man es meint. Und dass man nicht reaktiv sein will, sondern proaktiv sein will in seinem Entschluss. Dafür ist auch eine Willensbildung hier daran. Ich beziehe mich auf die Bibelverse, wenn ich in einer solchen Situation mich befinde. Und auch, muss ich sagen, wenn ich auch daran denke, was ich auch tun muss, nicht? Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich damit innerlich zur Ruhe gekommen bin, dann gehe ich diesen inneren Prozess, damit die Umstände mich nicht zu unüberlegte Reaktion verleite, sondern dass meine Reaktion eine Aktion ist von mir. Verstehen zu wollen, vor dem Verstanden werden zu wollen, das erfordert solche persönliche Einsätze. Der zweite Punkt, das ist eine effektive Selbstoffenbarung. Dass ich mich so effektiv meinem Gegenüber zeige, ausdrücke, offenbare, was ich wirklich will, was ich wirklich möchte, was ich wirklich denke und auch fühle. Das wird eher zu einem Gegenstand, mit dem mein Gegenüber anfangen kann, als eine unklare, verschlüsselte Botschaft oder auch in sich widersprechende Botschaft. So eine klare Ich-Botschaft, daran müssen wir auch arbeiten. Es bedeutet nicht, dass wir dann plump sein dürfen. Nicht mehr ganz egal, was der andere denkt, sage ich, was ich denke und was ich fühle. Manches Mal ist es auch daran. Aber es muss schon ein Respekt vor dem Gegenüber vorhanden sein. Denn unter Umständen würde mein Gegenüber auf meine Respektlosigkeit reagieren, als auf das, was ich sage. Dann hier wieder sprechen wir über Apfel und Apfelsine. So dass diese Ich-Botschaft mit dem Respekt vor dem Empfänger ausgestrahlt werden muss. Darüber hinaus, was ich in der Praxis immer wieder betone, ist, dass man auf einmal über eine Sache spricht. Nicht, dass man über dieses und dieses und dieses und dieses so in einer kurzen Zeit sprechen will. Wenn man über irgendetwas Beschwerden hat, dann soll man über diese Beschwerden sprechen, über eine oder über eine Sache auf einmal sprechen. Wenn das erledigt ist, dann über das Nächste. So kann man sich effektiv selbst offenbaren. Diese zwei grundsätzlichen Punkte tragen zu einer besseren Kommunikation bei. So, was uns hier zurückbleibt, ist, dass wir es dran nehmen. Und ja, in einer Situation, wo wir vielleicht gedacht haben mögen, es gibt keinen Ausweg. Vielleicht gibt dieser Gedanke über die verbesserte Kommunikation Ihnen einen genialen Einfall, was Sie vielleicht noch tun könnten, um aus dem Schlamassel herauszukommen. Oder auch über so eine Situation vorzubeugen, dass man erst in die Schlamassel hineinkommt. So, damit möchte ich diesen Vortrag über die Kommunikation, über Verstehen und Verstandenwerden und über die konstruktive Konfliktbewältigung beenden. Aber ich habe hier einige Fragen von Ihnen bekommen. Und ich möchte gerne auf diese Fragen eingehen. Und auch später, wenn Sie andere Fragen haben, bitte stellen Sie diese Fragen. Die erste ist, heute wird viel telefoniert. Wenn 70% der Kommunikation die Körpersprache ausmachen, ja, können dann wichtige Gespräche am Telefon überhaupt geführt werden. Ja, es ist eine große Frage. Wissen Sie, die nächste Erfindung der Telekommunikation wird es sein, dass man auch Fernseher vor sich hat. So dass man nicht nur mit der Stimme und mit dem Ton der Stimme alleine kommuniziert, sondern doch, dass man das Gesicht der anderen auch sieht und auch sich sehen lässt. Ja, es kommt sicherlich darauf an, nicht, über was wir am Telefon sprechen. Und etwas emotional geladene Gespräche lassen sich besser Mensch zu Mensch doch führen als am Telefon. Am Telefon ist die Kommunikationsmöglichkeit doch begrenzt, meine ich. Aber über die sachliche Kommunikation kann man sicherlich telefonisch machen. Nicht? Bestellung machen oder auch irgendeine Voranmeldung absagen. So etwas ist ja telefonisch ganz einfach zu machen. Wie weit kann Seelsorge ohne die wichtigsten Grundkenntnisse dieser Zusammenhänge bei Konfliktlösung überhaupt gehen? Ja, da kommt es auch natürlich auf die einzelne Situation an und auch die Seelsorger selbst auch an. Man kann auch sehr weit gehen. Man muss nicht immer zum Fachmenschen oder Fachleute gehen. Denn viele Probleme sind ja menschliche Probleme. Und man hat darüber gewisse Ahnung und auch Erfahrung auch, so dass man aus den eigenen Erfahrungswerte und auch Common Sense guten Rat auch erteilen kann. Und kommt es auch darauf an, je nachdem, wer so als ein Seelsorger da ist. Der kann auch unter Umständen sehr viel sagen und von dem lassen sich auch einige Leute sehr viel sagen. So dass die Rechthaberei unter Umständen auch ziemlich effektiv zurückgenommen werden können und man bereit wird, aufeinander zuzuhören. So dass ich glaube, es ist hilfreich, wenn Sie sich informieren über solche Kenntnisse, solche Erfahrungen von anderen Menschen. Aber bitte scheuen Sie nicht, wenn Sie angesprochen werden, ein Seelsorger zu sein oder Helfer zu sein. Ist bei einer offenen Aussprache in Konfliktsituationen eine dritte Person hilfreich? Und was sollte diese Person auszeichnen? Ja, es ist manches Mal hilfreicher, wenn eine dritte Person bei der offenen Aussprache da ist. Denn wenn die dritte Person da ist, dann beherrscht man seine Emotionen besser, sodass dann eher rationale so Auseinandersetzung also geführt wird, als dass man da sich in der Emotion verliert. Daher ist es hilfreich. Natürlich gibt es auch solche Situationen, wo man zu zweit die Sachen ausmachen möchte, ohne die dritte Person. Und es kann auch gut gehen. Aber wenn diese dritte Person dazwischen sein soll, ja, was für eine Eigenschaft sollte diese dritte Person haben? Ja, Ich weiß nicht, ob ich da in wenigen Sätzen solche Bedingungen zusammenfassen kann. Aber diese dritte Person darf nicht Partei ergreifen. Nicht mal mit einem oder mit dem anderen. Er muss immer sich aus einer Dreieckbeziehung heraushalten. Dass die dritte Person herangeholt wurde, war, dass entweder der Angst oder Ärger zu stark ist zwischen den beiden. Nicht? Und also sprich Emotion, zu starke Emotion. Und man hatte immer gewusst, wenn eine dritte Person in solcher emotionsgeladenen Zweierbeziehung hineingeführt wird, dann kann diese Emotion besser abgeleitet werden. Angst wird weniger, auch Ärger wird auch besser beherrscht im Beisein von dieser dritten Person. Aber diese dritte Person muss in der Lage sein, so eine Emotion auch auszuhalten und auch zu lenken, dass diese dritte Person diese ausgelassene Emotion nicht auf sich total bezieht und auch so sich belädt. Die dritte Person muss natürlich die Last tragen, aber wenn diese dritte Person es nicht versteht, trotzdem nicht ganz in diese Dreieckbeziehung hineinziehen zu lassen, sondern immer sich daraus zu halten, dann bekommt diese dritte Person sogenannte Burnout-Syndrom. Total ausgebrannt. Nicht? Emotional ausgebrannt. Und dieses Phänomen wird in der letzten Zeit unter den Fachleuten sehr diskutiert. Denn vor allem seitdem man sich mit dem sogenannten posttraumatischen Stresssyndrom zu tun hat, als Therapeut. Es sind mehrere Therapeuten so ausgebrannt und krank geworden. Denn die traumatischen Geschichten so anzuhören, zuzuhören, das ist nicht einfach. Man teilt ja diese Last in der Tat. Und wenn man mit dem Herzen solchen Geschichten hört, dann lädt man sich diese Last auch auf, nicht? Da muss diese dritte Person auch es verstehen, wie weit es dann zu sich kommen lässt oder an sich kommen lässt und wie weit man es abladen kann. Ich weiß nicht, ob es immer so schwer sein muss in einem solchen Dreiergespräch. Aber wenn einer selbst auch eine oder gute Lebenserfahrung schon hat und auch Einsicht im menschlichen Herz auch genug hat und auch sprich eine gewisse Reife schon erlangt hat. So ein Mensch kann durchaus als dritte Person gewählt werden und eine offene Aussprache kann ohne Schaden nach sich zu ziehen, in einer solchen Situation durchgeführt werden. In der Psychotherapie machen wir natürlich ständig so ein Dreiergespräch. Und ich wüsste nicht, wenn ich meinen Glauben nicht hätte und immer wieder mein Herz vor dem Herrn nicht ausschütten würde und auch mir es klar mache, dass nicht ich Gott bin, der alles nicht mal zusammenführen muss und auch kann, sondern ich bin nur ein Helfer und Gott ist immer noch da. über mir, über uns. Wenn ich diesen Glauben nicht hätte, dann würde es mich auch unwahrscheinlich belasten. Die weitere Frage. Es ist etwas persönlicher Erfahrungsbericht. Wir hatten vor einigen Jahren eine junge Frau in unserem Haus aufgenommen. Wir, das bedeutet mein Mann und ich und zwei Mädchen. Mein Mann und ihr Vater sind Freunde. Als die junge Frau einige Wochen bei uns war, erfuhren wir, dass sie an Schizophrenie erkrankt ist. Wir wollten trotzdem es versuchen, zusammenzuwohnen. Sie hielt sich an wenig Regeln. Nach anderthalb Jahren musste sie wegen unseren Kindern in eine andere Wohnung umziehen. In Kliniken brach sie immer Therapien ab. Diese andere Wohnung ist in einem alten Bauernhaus, das ihrer Eltern gehört. Sie muss keine Miete bezahlen. Zurzeit bekommt sie vom Staat eine kleine Rente. Ich bin traurig, dass unser Versuch nicht mehr als ein bescheidenes Zeichen der Liebe war. Auch die Eltern wissen keine Lösung. Ich will Gott danken für die Möglichkeit, aber es tut weh, nicht mehr tun zu können. Oder wissen Sie etwas? Bitte? Schizophrenie. Schizophrenie, ja. Ja, ich muss sagen, Sie waren sehr mutig, dass Sie überhaupt über diese Aufgabe auf sich genommen haben. Und sicherlich lag es nicht Ihnen, dass dieses Zusammenleben nicht weitergegangen ist, sondern an der Eigenschaft dieser Krankheit von dieser jungen Frau. Diese Krankheit, Schizophrenie, ist leider immer noch ein großes Problem in der oder innerhalb der Psychiatrie. Wenn auch wir nicht diese althergebrachte Vorstellung über diese Krankheit aufrecht erhalten dürfen, dass man sagt, wenn man einmal an dieser Krankheit erkrankt ist, dann ist man immer krank. Es war nie früher auch der Fall gewesen. Etwa ein Drittel von Menschen, die so bei denen eine Schizophrenie diagnostiziert wurden, hatten eine Remission. Wir sprechen von Remission anstatt von Heilung, aber sie wurden wieder gesund. Mit einer Ungewissheit, dass sie eventuell irgendwann wieder unter bestimmten Umständen daran erkranken konnten. Aber scheinbar hatten sie gar keine Beschwerden oder irgendein Krankheitszeichen. Heute ist es etwas mehr geworden, zwar nicht wesentlich, aber man spricht etwa 40% von gesamten an Schizophrenien erkrankten Menschen können eine Remission erfahren. Und der weitere, so etwa 30%, sie werden ständig Medikamente brauchen. Aber mit dieser Erhaltungsdosis können sie sich wieder in das soziale Leben integriert werden. Zwar mit Behinderung leben sie, aber sie brauchen nicht unbedingt eine intensive Betreuung, sondern ambulant können sie weiter behandelt werden und soziales Leben einigermaßen selbstständig durchführen. Aber restliche, etwa 25%, je nachdem 30%, in welcher Großstädte diese kranken Menschen leben, haben Probleme. Sie gehen rein, kommen raus, gehen rein, kommen raus und sie halten sich nicht an Medikation, an Regeln. Warum sie es nicht tun? Da gibt es auch verschiedene Gründe. Aufgrund ihrer Krankheit sind sie nicht aufmerksam. Oder sie haben grundsätzlich keine Krankheitseinsicht. Deshalb denken sie gar nicht daran, Medikamente einzunehmen, wo sie nicht bewusst sind, dass sie krank sind. Nicht? Oder auch es fehlen so unterstützende Umgebung, diese Menschen an regelmäßigen Medikationen anzuhalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, weshalb diese 25% bis 30% es schwer haben, einigermaßen sozial lebensfähig zu sein. Natürlich, bestimmte Gruppe von den Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, haben massive, also hirnorganische Veränderungen. Und das ist etwas, was in der letzten Zeit mehr und mehr beachtet wird. Die Schizophrenie ist eine Krankheit, die sehr schwer definierbar ist. Wissen Sie, wir sprechen von Schizophrenie. Aber die wirkliche Schizophrenie unterscheidet sich von sonstigen psychotischen Erlebnissen. Sogenannte Psychose, die mit einer Schizophrenie große Ähnlichkeit hat, kann auch durch andere biologische können auch Psychose hervorrufen, zum Beispiel Kokain oder Amphetamine, wenn man solche Drogen zu lange nimmt. Dann bekommt man Halluzinationen, Wahnvorstellungen und sehr merkwürdiges Verhalten. Genauso wie Schizophrenie. Man hat festgestellt, dass es mindestens 180 gesundheitliche Bedingungen gibt, die Schizophrenie ähnliche oder Psychose zumindest hervorrufen können. So weit ist man gekommen, dass nicht alle Psychosen Schizophrenie sind. Aber es gibt immer noch eine Gruppe von Menschen, die so klassische Schizophrenie erleiden. Der Rahmen ist aber immer kleiner geworden, besser eingegrenzt. Und wenn wir jetzt von der Schizophrenie sprechen, spreche ich von dieser Gruppe von Menschen. Und von dieser Gruppe von Menschen 25% bis 30%, die in ihrem Fall wahrscheinlich also der Fall war. Und es ist auch für Fachleute sehr schwierig, diese Menschen richtig zu helfen. Und seitdem in den 60er und 70er Jahren eine sogenannte antipsychiatrische Bewegung so sehr stark in Amerika und Europa aufkam, wurden große Anstalten immer abgebaut und Betten sind ja unwahrscheinlich reduziert worden. Und das war mit einem Idealismus vorgeschlagen worden, dass die Leute besser ambulant und weniger in einem beschützten Rahmen bleiben sollen. Es hat auch seine gute Logik, aber die Kehrseite dessen ist, gerade aus dieser Gruppe, von der wir jetzt sprechen, sind viele Leute Landstreicher geworden. und sie leben auf der Straße. Und dieses Problem ist nicht weniger problematisch als Anstaltsleben. Nun, Anstaltsleben und Anstalt, das ist ja etwas Grauenhaftes in unserer Vorstellung. Und es war auch leider, leider. Aber bevor dieses Anstaltssystem überhaupt begonnen wurde, so gegen Ende vom 18. Jahrhundert, in Frankreich, in Deutschland und in England, haben die Christen, so freiwillig einige Christen, so ein Haus selbst aufgemacht, wo sie diese also psychische Kranken, meistens Schizophrenien, wie wir nachkonstruieren können, erkrankte Menschen, in ihr Haus aufgenommen. Die, ja, zum Beispiel, es ist also noch bekannt, wie heißt das, diese Christen der Freunde, diese, nein, da bestimmte Gruppe von Christen, die schweigen in ihrem Gottesdienst. Ja, Quäker, danke schön, vielen Dank. Sie merken mein Alter, nicht wahr? Quäkers, sie haben auch solche Häuser aufgemacht und sogenannte Moraltherapie wurde schon gegen Ende oder Mitte und Ende von 18. Jahrhundert also durchgeführt. Was sie gemacht haben, ist einfach eine Milieutherapie. So würde man heute nicht mal bezeichnen. Mit einer ziemlich strikten Tagesordnung und Lebensordnung haben sie so eine Wohngemeinschaft eingerichtet, um diese Menschen wieder menschenwürdige Lebensweise zurückzugeben. Aber das war wiederum mit einem solchen persönlichen Einsatz von mehreren Christen, mit einer ziemlich positive Unterstützung aus den Gemeinden durchgeführt worden. Auch die Methodisten haben so ein Haus aufgemacht. Die psychiatrische Therapie als solche hat eigentlich mit einer Wohngemeinschaft oder Milieutherapie angefangen. So dass es sicherlich irgendwo eine große Bedeutung hat, wenn die Menschen, die in einer solchen Wohngemeinschaft sind, als kranke Menschen, mitziehen. Aber es gibt immer noch darunter Menschen, die einfach mitziehen. Es ist sehr unbefriedigend für diejenigen, die gerne helfen wollen. Aber auch diese Tatsache muss akzeptiert werden, dass es einen bestimmten Anteil von Menschen gibt, die auf diesen guten Willen nicht positiv entsprechend reagieren können. Nicht unbedingt böse Wille von kranken Menschen, wie gesagt auch die Krankheit alleine kann solche mangelhafte Grundlage auch kreieren. Und diese hirnorganische Veränderung kann auch dazu beitragen. Aber nach wie vor, wenn Sie zu Ihrem Liebesdienst, soweit Sie können, diese Menschen erweisen, dann ja, vergelt Gott. Von keinem wird es vielleicht gesehen werden, aber ich glaube, lieber Ihr guter Wille ist von Gott gesehen. Dann weitere Frage, was würden Sie einem erwachsenen Kind im Umgang mit einem Elternteil raten, das ganz offensichtlich unter einer verzerrten Wahrnehmung in der Kommunikation leidet. So ähnlich wie in Ihrem Beispiel ein zu großes Beziehungsohr hat, aber nicht bereit ist, Seelsorge oder gar Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, mit der Begründung, ein Christ brauche so etwas nicht. Denn durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist würde so etwas gelöst. Im Fragezeichen. Wenn man als Kind und einzige Bezugsperson diese Realitätsflucht tolerieren oder muss man versuchen, mit psychologischen Argumenten aufzurütteln? Ab wann wird eine überzogene Frömmigkeit, in Klammern extrem charismatischer, mit Trondphänomenen, in Klammer zu, in diesem Zusammenhang zu einer echten Gefährdung für die seelische Gesundheit? Kann und soll man als Kind irgendwie dagegen vorgehen, auch wenn alle Gespräche in diese Richtung bisher nur scheiterten? Mir fallen verschiedene Gedanken ein auf diese Frage, aber meine Schwierigkeit zuerst ist, dass ich diese Person persönlich nicht kenne und deshalb auch nicht einschätzen kann, was eigentlich dort vorliegt. Nun, aber ich weiß nicht, ob es hier eine Krankheit vorliegt, indem man nur sehr einseitige Sicht über das Christentum, über das Leben, über die Menschen, über sich selbst hat. Und es muss zunächst mal also beurteilt werden, oder ob es ein ob es sich hier um einen eigensinnigen und eigenwilligen Menschen handelt, der ja an seiner Persönlichkeit schon einen Schaden erleidet, so sogenannte Persönlichkeitsstörung. Oder ob er aus einer bestimmten Glaubensüberzeugung so die Sache nur sehr einseitig sehen will und sieht, und wenn er so aus dieser Überzeugung einen Schritt weicht, vielleicht Panik bekommt, als ob er damit Gott zu verlassen, zu verraten und auch von Gott auch fallen gelassen zu werden. Ob er in seiner Frömmigkeit eine solche panische Angst hat, Linien untreu zu werden, das weiß ich nicht. Aber es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Aber in der Praxis, wenn Sie diese Menschen nach vielen, vielen Versuchen mit gutem Willen nicht verändern konnten, nicht überzeugen konnten von etwas anderem, dann vielleicht müssen Sie diese Menschen so stehen lassen und diese Frustration, die sie haben, diese Not aushalten. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich sehe, dass die Liebe, dass ihre Liebe dahinter steckt. Sie lieben ja diese Menschen. Daher möchten sie es so sehen, dass hier eine positive Veränderung eintritt. Deshalb leiden sie auch, weil sie diese Menschen lieben. Aber diese Liebe erkenne ich. Und mit dieser Liebe haben sie noch nicht diese Menschen verändern können, beeinflussen können. Aber wenn sie diese Menschen stehen lassen, dann bedeutet es nicht, dass sie diese Liebe nicht mehr aufgeben. Vielleicht ist es eine größere Liebe, diese Menschen zu tolerieren. Sie müssen natürlich nicht alles machen oder mitmachen, was dieser Elternteil will. Scheinbar haben sie schon ihren eigenen Weg gefunden, der sich unterscheidet von seinem Weg. Deshalb sehen sie ja ihn von außen. Und aber wenn irgendwann dieser Elternteil selbst auch in die Sackgasse gerät, so traurig es auch sein mag, wenn er einfach nicht mehr weiter kann, vielleicht will er eine Hilfe suchen. Obwohl es augenblicklich gar nicht so erscheinen mag. Dann, zu dem Zeitpunkt, kann eine Möglichkeit geben, dass er ja eine seelsorgerliche Hilfe oder auch eventuell psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Ich weiß, dass meine Antwort unbefriedigend ist. Ich bin auch unbefriedigt. Aber das ist etwas, was ich dazu sagen kann. Vielleicht haben Sie noch weitere Fragen. Bitte schön. Ich meine, im Prinzip kann ich nur hier sprechen, ohne in die nicht mal spezifische Situation richtig eingehen zu können. Genau an der Stelle ist das Opfer von solchen ungerechtigen Angriff aufgefordert. Hier, was wir als Freiheit, die rationale Entscheidung zu treffen, gelernt haben. Nicht? Dass wir zwar offensichtlich zum Opfer dieser unberechtigten Angriffe auserkoren worden sind, aber nicht dann genauso emotional auf diesen Täter oder Unterdrücker reagieren, nicht auf derselben Wellenlänge reagieren. Und wenn wir auf einer anderen Wellenlänge auf diese Menschen reagieren, dann kann diese Spannung, emotionale Spannung, mit Sicherheit zumindest ein Stück entlastet werden. Und wenn man selber auf diese Emotion des Unterdrückers, nicht wahr, als Opfer reagiert, dann geht es ja immer so, nicht? So will er ja, nicht wahr? Da fühlt er sich auch zu Hause in einem solchen emotionalen Streit, weil es das ist, was er gelernt hat, durch das, was er seine Stärke demonstrieren kann. Wir müssen auf eine andere Wellenlänge reagieren, eine andere Wellenlänge auch zurückgeben, um diese Menschen auf eher rationale Ebene zurückzubringen. Und wenn das gar nicht in dem Augenblick möglich ist, dann lieber soll man einen Waffenstillstand oder Feuerpause vorschlagen. Also jetzt können wir nicht über dieses Problem weiter reden. Sonst werden wir beide, nicht wahr, nur emotional. Und legen wir eine Feuerpause ein. Darüber sprechen wir ganz bestimmt, aber nicht in einer solchen Atmosphäre. Das wäre eine Möglichkeit, um eine bessere Kommunikation mit diesen Menschen zu haben. Und natürlich ist es auch irgendwann doch möglich, dass dieser ehemalige Opfer, der jetzt Unterdrücker geworden ist, über sich selbst spricht und reflektiert. Wissen Sie, wenn man einen so reden lässt, nicht unbedingt ein therapeutisches Gespräch, sondern aus der Erinnerung. Weißt du, ich hatte damals, ich war mit diesem oder mit jenem, so etwas erlebt und ich war furchtbar verletzt damals. So eine Selbstoffenbarung, eine ehrliche Selbstoffenbarung. Wobei dieser Mensch so sicher genug fühlt, über die eigene Niederlage und Verletzung mit einem anderen sprechen zu können. Da ist es eine Chance, eine große Chance gegeben, Urvertrauen zu ihnen wieder zu entwickeln. Mit diesen Menschen ist es sicher und bin ich sicher, auch über meine Schwachheit sprechen zu können. Ich muss nicht meine Schwachheit mit einem solchen Panzer verdecken. Wenn Sie auf dieser ehrlichen Selbstoffenbarung so eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen, kann so eine Beziehung sehr lange anhalten und dauern, unter Umständen ein Leben lang. So hoffen Sie, beten Sie, dass Gott Ihnen so eine Gelegenheit schenken möge. Ja, Freiheit aus dem Labyrinth, und glaube ich. Ja, Befreiung aus dem Labyrinth, ja. Bitte schön. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Ja, vielleicht kann man auch umschreiben als authentisch zu sein. Und dass man nicht scheut, das eigene authentische Selbst einem anderen zu offenbaren. Nun, wir sind mehr oder weniger irgendwo an einer Stelle verwundet. Je länger wir leben, desto größer ist die Chance, dass wir solche Verwundung oder Verletzung auch erleiden. Und man möchte so eine Verwundung oder Verletzung auch vor anderen Menschen schützen. Denn es tut ja immer noch irgendwo weh. Und wenn wir diese Verwundung oder Verletzung einfach verdrängen, natürlich geht es für eine gewisse Zeit durchaus gut. Aber es geht nicht immer gut. Dieses authentische Selbst ist, dass man auch um diese eigene Verwundung genau weiß und auch nach Möglichkeit und auch nach Möglichkeit man diese Verwundung weitgehend auch bewältigt hat. Das heißt, man sieht sich authentisch, wo man seine schwachen Stellen hat, verwundete Stellen hat. Man muss nicht aber sich nicht bei jedem zeigen, darum geht es nicht. Authentisch zu sein ist nicht, dass man sich nackt aussieht und jedem anderen zeigt, wo man alle seine Narben hat. Darum geht es gar nicht. Aber dass man zumindest selber weiß, dass man ein solcher ist. Aber man hat diese Verwundung integriert. Okay, das ist ein Teil meiner Biografie, Teil meiner Geschichte. Aber ich habe einen anderen Weg jetzt gewählt, dass ich nicht dort stehen bleiben muss, sondern weitergehe, mit Gottes Hilfe. Und es gibt dann in meinen Bedürfnissen einige Prioritäten. Und ich gebe Rangordnung zu meinen Bedürfnissen. Wenn solche innere Arbeit für sich gemacht worden ist, dann ist man freier, authentisch sich selbst so zu offenbaren. Manches Mal muss man auch die gewisse Ungerechtigkeit auch ertragen können. Nicht sofort au und schreien. Und oftmals muss man auch mutig genug sein, die eigene Meinung oder eigenen Standpunkt klar darzulegen. Und diese Rücksichtnahme auf das Gefühl der anderen, das ist eine Eigenschaft, die sicherlich, also in der Bibel, als Tugend angesehen wird. Aber auch Mut zu haben, die Wahrheit zu sprechen, das ist auch eine Tugend, die in der Bibel empfohlen wird. Aber was wir dabei beachten müssen, ist das Gleichgewicht. Inwieweit diese Rücksichtnahme auf das Gefühl der anderen nicht widerstreitet mit dem Mut, die Wahrheit zu sagen. Paulus sagte deshalb im Epheserbrief: Saget die Wahrheit in Liebe. Was für eine Weisheit ist das? Dieses Gleichgewicht zu halten, liegt jedem als Aufgabe. Und wir müssen dieses Gleichgewicht herausfinden in der gegebenen Situation. Aber das machen zu können, ist die, ist der persönliche Einsatz, nicht wahr, notwendig. Insofern persönlicher Einsatz ist notwendig, dass wir auch das wählen, nicht? Und mit dem Gebet, Herr, gib mir Kraft, dass ich mich in dieser Richtung auch entwickeln kann, entfalten kann. Aber dass ich diese Wahl treffe, ich möchte in diese Richtung gehen, das hat mit unserem Willen zu tun. Das hat mit uns zu tun. Und so etwas, dass man dadurch authentisch geworden ist und authentisch sich offenbaren kann, das meinte ich mit der Persönlichkeitsstärke. Bitte schön. Vielen Dank. Dann möchte ich dann die erste Folie mit der letzten Folie übereinander stellen. Können Sie bitte die erste Folie projizieren? Das ist diese. Ja. Und dann die letzte Folie, wo ich mit der roten geschrieben habe, etwas an die Seite stellen. Neben diesem Beschwerden, Beschwerde von A über B, kommt effektive, ja, verstehen wollen, ja, das geht nach oben. Das Rote geht nach oben. Ah, ja, das ist, danke schön, ja. Ja, vielen Dank, das ist das. Der Verlauf dieser Auseinandersetzung zwischen A und B wäre sehr wahrscheinlich anders gelaufen, wenn die A, Person A, die Beschwerden hat, wobei die effektive Selbstoffenbarung dem B gegenüber praktiziert worden wäre. Effektive Selbstoffenbarung. Da haben wir gesprochen, dass eine Ich-Botschaft in Klarheit zur Sprache gebracht wird. Was meine ich? Was ich wirklich meine? Aber es muss keine persönliche Kritik oder Angriff sein, sondern über eine Sache, die einen stört. Das muss man klar so formulieren. Und nicht über dieses und dieses und dieses. Und du hast ja schon vor 2 Jahren so einen Mist gebaut. Das ist absolut nicht mehr förderlich. Sondern über die Sache, die jetzt da ist. Und dann zum dritten, Respekt vor dem Empfänger der Botschaft. Und natürlich, diese drei Dinge müssen beachtet werden, damit das, was sie wirklich sagen wollen als Beschwerde, auch klar von dem Empfänger als Beschwerde über die Sache aufgenommen wird. Natürlich gibt es auch Leute, die das auch nicht so verkraften. Aber wissen Sie, das ist nicht ihre Verantwortung, sondern die Verantwortung des Empfängers. Denn zu einer Kommunikation gehören 2 Menschen mindestens. Aber dann, wenn Sie Empfänger so einer so einer Beschwerde sind, hier, und sie mögen sich geärgert haben, dass A, nicht wahr, über irgendetwas so mit einem so spricht oder gesprochen hat. Dann hier die Freiheit, rationale Entscheidung zu treffen, wie man darauf reagiert. Das muss geübt werden. Nicht, dass man auf emotionale Anklage emotional reagiert. Wie wir vorhin gesprochen haben, eine andere Wellenlänge muss eingeschlagen werden. Wir stehen alle vor dieser Frage. Ich spreche nicht zu Ihnen, weil ich es perfekt beherrsche, sondern ich möchte es auch lernen. Diese Richtlinien mögen uns alle, nicht wahr, zur Reifung verhelfen, damit, ja, was Gott mit uns angefangen hat, um uns zu verwandeln, weitergeht. So, da ist die, ja, noch eine Frage? Ja. Es kann sich später auch entwickeln, nicht nur in der Kindheit. Ja. Dann möchte ich mit einem Gebet diesen Vormittag abschließen. Lieber Herr, wir haben so vieles gehört in diesem Morgen. Und wir möchten gerne nicht nur Hörer, sondern auch Täter werden. Wir bitten dich um deinen Beistand und um deine Hilfe, dass wir dadurch dein Wunder erleben dürfen. Nun geh mit uns allen in den restlichen Tag hinein. Im Namen Jesu. Amen.